ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Inflation und hohe Mieten. Teuer ist das Studentenleben.
Ja, mittlerweile kann man schon sagen, finanzieren geht über Studieren, denn wegen explodierender Mieten, steigender Heizkosten und immer höherer Lebensmittelpreise ist Studieren mittlerweile so kostspielig, dass immer mehr junge Menschen sich ein Studium schlicht nicht leisten können. Aus aktuellen Befragungen geht hervor, dass 7% aller Studierenden in Deutschland ihr Studium aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen abgebrochen oder unterbrochen haben. Das sind etwa 200.000 Studentinnen und Studenten in Deutschland, Fachkräfte, die unserem Land in Zukunft fehlen werden. Vor der Sendung und zum heutigen Beginn des Wintersemesters habe ich mit Matthias Anbuhl gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Studierendenwerks. Herr Anbuhl, wie teuer ist ein Studium denn heutzutage? Wie viel Geld brauchen Studierende pro Monat?
Ja, ein Studium ist recht teuer, kann man sagen. Man muss davon ausgehen, dass die Studierenden etwas mehr als 1.000 Euro brauchen. Guter Anhaltspunkt ist einfach das Unterhaltsrecht. Studierende, die nicht bei ihren Eltern leben, haben den Anspruch von ihren Eltern, 930 Euro zu bekommen. Und dazu kommen nochmal Zuschläge für Kranken- und Pflegeversicherung, sodass man bei 1.070 Euro im Schnitt ist.
Ich habe ja gerade schon die Mieten, die hohen Heizkosten, die stark gestiegenen Lebensmittelpreise erwähnt. Was noch belastet das Portemonnaie der Studierenden denn am meisten?
Es sind zwei Ausgaben eigentlich, die die Studierenden am meisten belasten. Das sind einmal die Mieten wirklich. Die lagen schon 2021 bei der letzten Sozialerhebung der Bundesregierung bei durchschnittlich 410 Euro, die Mietausgaben. Mittlerweile dürfte der Betrag noch höher sein. Es gibt vom Statistischen Bundesamt eine Auswertung, die sagt, dass Studierende von ihrem Einkommen ungefähr 54% für die Miete ausgeben. Bei der Normalbevölkerung sind es so 25%. Da sieht man, dass das ein enormer Faktor ist und dass eigentlich auch schon die Frage, wo ich studiere, an welcher Hochschule ich studiere, davon abhängt, ob ich mir in der Stadt auch eine Miete leisten kann. Und der zweite große Punkt ist einfach die Ernährung. Die Lebensmittelpreise sind ja auch seit der Inflation stark gestiegen. Auch ungefähr dort 210 Euro im Monat geben Studierende dafür aus. Auch das ist ein großer Posten.
Nach einer Erhebung aus dem vergangenen Jahr mussten eben 7% aller Studierenden ihr Studium aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen abbrechen oder unterbrechen. Ist das eine Entwicklung, die sich immer weiter verschärft?
Das muss nicht so sein, aber das kann natürlich passieren, weil wir starke Kostensteigerungen hatten, gerade im Bereich Energie, gerade im Bereich Lebensmittel. Und die Studienfinanzierung hat nicht mitgehalten. Bisher ist es so, dass die Eltern eigentlich das Studium ihrer Kinder finanzieren. Dann gibt es den Nebenjob und dann das BAföG. Und beim BAföG kann man sagen, als staatliche Studienfinanzierung für wirklich Studierende, die aus schlechter gestellten Elternhäusern kommen, da haben die Bedarfssätze einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch nicht mit der Preisentwicklung und der Einkommensentwicklung standgehalten. Und deswegen reicht ein BAföG auch häufig zum Leben nicht. Und wenn man das nicht ändert, dann drohen uns in der Tat immer mehr Studienabbrüche aus Geldmangel.
Und auch der Umstand, dass das BAföG jetzt zum Semesterbeginn erhöht worden ist, ändert nichts an dieser Einschätzung. Das reicht immer noch nicht aus.
Nein, das reicht überhaupt nicht aus. Wir können mal die Miete nehmen. Es gab gerade kürzlich eine neue Marktforschungsanalyse, die sagt, ein durchschnittliches WG-Zimmer bundesweit kostet im Schnitt etwa 489 Euro. Beim BAföG kriegt man fürs Wohnen 380 Euro. Damit kann man sich kein WG-Zimmer oder in kaum einer Stadt ein WG-Zimmer leisten. Und auch beim Grundbedarf für Essen, Trinken, Heizen, der liegt beim BAföG nach der Erhöhung jetzt bei 475 Euro. Beim Bürgergeld liegt er bei 563 Euro. Das ist das, was die Bundesregierung eigentlich als Existenzminimum definiert hat. Studierende essen, trinken und heizen aber nicht weniger als andere Menschen. Sie sind auch keine Bürger in zweiter Klasse. Das heißt, das BAföG reicht eigentlich zum Leben nicht aus. Ja.
Wie viele Studierende müssen dann infolgedessen neben dem Studium noch jobben, um sich ihren Lebensunterhalt zu finanzieren?
Ja, ungefähr 2/3 aller Studierenden jobben nebenbei, im Durchschnitt 15 Stunden pro Woche. Das ist auch kritisch, weil man sehen muss, dass es Studien gibt, die sagen, so ab 10 Stunden aufwärts wird es kritisch für den Studienerfolg. Letztendlich soll man sich ja auf Studium konzentrieren. Das ist ja auch in aller Regel ein Vollzeitstudium. Und deswegen ist auch dieser Trend kritisch zu sehen. Ein Job nebenbei, das haben viele gemacht, das ist auch okay, aber es darf eben nicht zu sehr überhand nehmen.
Weil sonst ja auch das Studium immer länger dauert, da lässt sich ja möglicherweise auch ein Trend feststellen, oder?
Ja, das Studium dauert dann in der Tat länger und das ist auch wieder ein Problem beim BAföG, weil bisher die Förderhöchstdauer beim BAföG an die Regelstudienzeit gekoppelt war und nur 1/3 aller Studierenden schafft mittlerweile das Studium in der Regelstudienzeit. Und da droht eben auch das BAföG kurz oder die Studienfinanzierung, gerade bei Ehrmann-Studierenden, kurz vor dem Bachelor wegzubrechen. Und das ist ein Problem. Darauf hat die Bundesregierung jetzt reagiert. Sie hat gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, das BAföG ein Semester zu verlängern. Wir wissen aber, besser wären auch, das sagt auch der Wissenschaftsrat, 2 Semester, damit man da wirklich auch eine gewisse Sicherheit hat bei den Studierenden.
Studierende befinden sich in einer Lebensphase, in der sie wenig verdienen und zugleich in ihre Ausbildung investieren. Dazu kommen die steigenden Preise und die teilweise recht hohen Mieten, gerade in einer Stadt wie Frankfurt. Unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer hat dort mit Studierenden gesprochen.
In einem Café am Eingang der Frankfurter Universitätsbibliothek treffe ich die 29-jährige Frankfurterin Nele und ihren Bekannten Lukas. Nele erzählt, dass sie an der Frankfurter Goethe-Uni Friedens- und Konfliktforschung studiert. Nebenher jobbt sie in einer Kletterhalle, sonst könnte sie sich ihr Zimmer in einer Vierer-WG nicht leisten. Das hat sie monatelang gesucht und zahlt dafür jetzt jeden Monat 550 Euro.
Ich habe jetzt das Glück, dass ich ein WG-Zimmer gefunden habe, wo ich jetzt auch bleiben kann. Aber wir haben zum Beispiel Staffelmiete. Das heißt, alle paar Jahre wird die Miete auch höher. Das heißt, alle paar Jahre muss ich dann halt gucken, geht es noch? Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das dann vielleicht nicht mehr geht.
Dabei ist die 29-Jährige schon einen Kompromiss eingegangen und hat einen längeren Weg zur Uni in Kauf genommen. Denn sie wohnt in Frankfurt etwas außerhalb im Stadtteil Oberrath und
wir haben eine schöne Wohnung, würde ich sagen. Aber dafür ist es eine Wohnung, die halt nicht besonders gut renoviert ist. Also da wurde seit, weiß ich nicht, 50 Jahren nichts mehr gemacht oder auch länger. Das heißt, im Winter ist es extrem kalt. Wir haben extrem hohe Heizkosten.
Da kommen auf Nele also extra Ausgaben zu. Immerhin wird sie von ihren Eltern noch etwas unterstützt, ihr Bekannter Lukas dagegen kaum noch. Der 27-Jährige studiert an der Goethe-Universität politische Theorie und hat nebenher sogar zwei Jobs an der Uni und in einem Verein. So kommt er zusätzlich zu seinem Studium auf 20 Arbeitsstunden pro Woche extra. Dadurch verdient Lukas zwar monatlich 1.200 Euro, aber davon geht bei ihm die Hälfte für die Miete drauf. Auch angesichts der steigenden Preise muss er Abstriche machen.
Ich kaufe mir nicht wirklich neue Klamotten, wenn eher Secondhand, koche eher selbst, schaue, dass ich in billige Supermärkte gehe. Es klappt schon immer alles, aber man kann sich natürlich nichts groß darüber hinaus leisten.
Regelmäßig in Clubs gehen oder in der Innenstadt Kaffee trinken, für den 27-Jährigen undenkbar. Er studiert zwar grundsätzlich gerne in Frankfurt, aber die schönste Zeit seines Lebens, wie es immer heißt, hat er sich anders vorgestellt.
Also man ist sehr oft sehr viel damit beschäftigt, so dieses, wie regle ich mein Leben zu organisieren. Und dann bleibt natürlich sehr viel weniger Zeit dafür, um wirklich Seminare richtig zu besuchen, regelmäßig da zu sein. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich eigentlich mehr mit Zeit verbringen wollen würde.
Zugleich fühlen sich beide Studierende noch vergleichsweise privilegiert. Anderen gehe es noch deutlich schlechter, erzählen sie.
Was ich vor allem auch mitbekomme, ist eine extreme finanzielle Angst bei ganz vielen Studierenden. Viele Studierende wirklich gucken müssen, wie komme ich jetzt von Monat zu Monat.
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass die Stadt Frankfurt einen da auch vertreibt und dass es keine Studierendenstadt ist, wo man irgendwie sehr gut leben kann.
Aber die Studierenden erfahren auch immer wieder große Solidarität. Im Notfall helfe man sich gegenseitig mit Geld aus und lade sich ein.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Heute beginnt an den Hochschulen in Deutschland offiziell das neue Semester. Fast eine halbe Million Studierende werden dann als Erstsemester neu dazukommen und zum ersten Mal Vorlesungen und Seminare besuchen. Insgesamt studieren in Deutschland knapp 3 Millionen Menschen und das, obwohl Studieren in Deutschland ein immer teureres Vergnügen ist. Wer studiert, benötigt nach jüngsten Erhebungen pro Monat 800 bis 1.900 Euro, um über die Runden zu kommen. Kommt man aus einem wohlhabenden Elternhaus und wird finanziell unterstützt, sollte das kein Problem sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann werden die hohen Kosten für immer mehr Studierende zu einem ernsthaften Problem. 7% der Studierenden haben zuletzt ihr Studium wegen wirtschaftlichen Drucks abbrechen oder unterbrechen müssen. Das sind umgerechnet etwa 200.000 Fachkräfte, die Deutschland auf diese Weise verloren gehen. Da stellt sich die Frage, wird es für junge Menschen aus einkommensschwachen Elternhäusern immer schwieriger zu studieren? Und kommt es dadurch zu sozialer Selektion, also zu einer strukturellen Benachteiligung aufgrund der sozialen Herkunft? Darüber habe ich vor der Sendung mit Ulrich Müller gesprochen, Mitglied der Geschäftsleitung und Experte für Studienfinanzierung im CHE, im Zentrum für Hochschulentwicklung. Studieren wird immer teurer. Führt das dazu, dass immer mehr Menschen aus einkommensschwachen Elternhäusern den Unis fernbleiben?
Ach, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber es ist tatsächlich eine Zeit, in der wir keine sozialen Hürden abbauen, sondern sie im Gegenteil eher verstetigen. Und da spielen leider eben auch eine Rolle die staatlichen Unterstützungsinstrumente, die einfach nicht mehr greifen, die einfach nicht mehr wirken.
Anfang der 70er Jahre ist ja das BAföG, darauf spielen Sie ja wahrscheinlich an, eingeführt worden, um eben auch ärmeren Bevölkerungsschichten ein Studium zu ermöglichen. Das BAföG kann also diese Funktion heute nicht mehr erfüllen?
Oh, nicht nur das. Ich mache mal eine kurze Liste auf von Sachen, die der Staat sinnvollerweise tut. Das ist das BAföG, was Sie genannt haben. Es ist das Deutschlandstipendium. Es sind 13 begabten Förderwerke. Es gibt ein Aufstiegsstipendium, KfW, Studienkredit, ein Bildungskredit. Mindestens 6 verschiedene Angebote, die der Staat macht, um ein Studium zu ermöglichen. Wenn man dann aber schaut, wie viele Studierende profitieren davon, stellt man fest, dass 5 von 6 Studierenden kein einziges dieser Angebote nutzen können oder nutzen wollen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die wichtigsten Quellen der Studienfinanzierung aktuell Familie sind und Nebenjob. Und das heißt natürlich, ich bin abhängig davon, dass ich arbeiten kann neben dem Studium, machen um die 68%, oder dass ich ein Elternhaus habe, was mich unterstützen möchte und kann, auch finanziell.
Nun gibt es ja seit Jahren noch eine andere Entwicklung, die wir uns anschauen sollten in diesem Zusammenhang. Es boomen seit Jahren private Hochschulen, die Studiengebühren erheben. Da geht es um mehrere tausend Euro pro Semester. Mittlerweile sind mehr als ein Viertel aller deutschen Hochschulen privat. Ist das auch ein Trend, der zunehmend zu sozialer Selektion, zu Benachteiligung wegen sozialer Herkunft führt?
Der Trend hin zu privaten Hochschulen trifft tatsächlich zu. Um die 12% der Studierenden aktuell sind in einer privaten Hochschule. Die zweite Befürchtung kann man zum Glück derzeit ausschließen. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, glaube ich. In früheren Zeiten, noch vor ungefähr 15 Jahren, war das klar, eine Privathochschule war in der Regel eine hochselektive Universität mit hohem Anspruch und hohen Kosten. Inzwischen ist ein Großteil der privaten Hochschulen eine Fachhochschule, eine HAW, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und was die besonders auszeichnet, ist, dass sie neue Zielgruppen erschließen. Und zu diesen neuen Zielgruppen zählen tatsächlich auch Erstakademiker, also Menschen, die vielleicht schon eine Ausbildung gemacht haben, eine betriebliche, die auch ein nicht akademisches Elternhaus gerne haben und dann in fortgeschrittenem Alter, sag ich mal, etwas älter schon, ein Studium noch wagen, zum Beispiel nebenberuflich. Da haben sich viele private Hochschulen drauf spezialisiert. Deswegen interessanterweise wirken dort die in der Tat hohen Studiengebühren nicht abschreckend, sondern man nimmt das in Kauf, um dann ein Ziel zu erreichen, was man sonst nicht erreichen würde.
Es ist ja seit langem bekannt, dass das Elternhaus für den Bildungserfolg junger Menschen in Deutschland sehr entscheidend ist. Sie haben das ja auch schon gesagt eben. Und das betrifft nicht nur die Schulen, sondern eben auch die Hochschulen. Denn der Nachwuchs aus nicht akademischen Elternhäusern landet viel seltener an Unis. Hat sich dieser Trend in den letzten Jahren verstärkt?
Tatsächlich ist er nicht abgenommen, ist noch ein Tick deutlicher geworden. Aktuelle Zahlen liegen mir jetzt nur vor von, ich glaube, 2021. Und da ist es so, dass von 100 Akademikerkindern 80 am Gymnasium landen und 78 an der Hochschule, während bei einem Nicht-Akademiker-Haushalt von 100 Kindern 46 am Gymnasium landen, also fast die Hälfte grob, und 25 nur ein Studium aufnehmen. Das heißt, hier haben wir es nicht geschafft, Barrieren abzubauen, sondern im Gegenteil hat sich hier was verstetigt. Das ist ein Alarmruf. Wir müssen dringend rangehen und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass wir das BAföG nochmal ganz neu denken.
Und darüber hinaus, hatten Sie noch Vorschläge, was die politisch Verantwortlichen tun sollten, um gegenzusteuern?
Na gut, man merkt, dass natürlich ein großer Bereich der Selektion bereits in der Schule stattfindet. Ne? Da merkt man schon, da wird eine Weiche gestellt. Zum Glück ist es aber auch so, um einen kleinen Hoffnungsschimmer noch mitzugeben, diese Statistik berücksichtigt nur sozusagen die Direktaufnahme eines Studiums nach der Schule. Und da muss man sagen, gibt es immer mehr den Trend dahin, dass ein Studium auch in späteren Phasen noch möglich ist. Zum Beispiel auch das Studieren ohne Abitur nach einer abgeschlossenen Ausbildung, beruflichen Ausbildung und im Berufspraxis. Das heißt, hier haben wir ein ganz neues Phänomen von, ja, ich sag mal, Trampelfaden hin zum Studium, was ein Stück weit diese Zahlen relativiert, wenn sie auch von der Dramatik nicht viel wegnimmt.
Gibt es eigentlich Erkenntnisse darüber, wie sich der größer gewordene wirtschaftliche Druck, der auf den Studierenden lastet, auf deren Studienerfolg auswirkt?
Das hat natürlich Folgen. Also wenn man das ein bisschen durchspielt, besteht einfach die Gefahr, dass erstens das Studium oft länger dauern wird, weil die Studierenden nebenbei arbeiten müssen. Dann wird es immer öfters, so meine Befürchtung, dazu kommen, dass man die Studienstandortentscheidung nicht danach trifft, wo das Lieblingsfach am besten ist, sondern ja, wie kann man in Ortsnähe bleiben, um weiter von dem vollen Kühlschrank der Eltern zu profitieren. Und meine Befürchtung ist auch, dass manche Studienfächer, die kaum einen Nebenjob zulassen, zu sogenannten vererbten Studienfächern werden. Also bei Jura, Medizin und Pharmazie zum Beispiel kann ich kaum nebenher einen Nebenjob machen. Und da besteht einfach die Gefahr, dass das vererbte Fächer werden, wenn der Vater schon Chefarzt ist, dass der Sohn dann eben auch das hinkriegt mit dem Medizinstudium. Und wenn der Vater Maler und Lackierer ist, dass dann schwerer wird. Also das hat wirklich ganz konkrete Auswirkungen, wenn der Staat hier nicht Chancengleichheit herstellt.
Jetzt zum Semesterstart macht sich die Inflation mal wieder besonders bemerkbar unter Studierenden. Für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zahlen sie in Frankfurt etwa 700 Euro, in Kassel sind es etwa 365 Euro, also deutlich weniger. Aber auch hier suchen die Studierenden nach günstigeren Alternativen. Die Studierendenvertretung der Universität Kassel hat seit einigen Jahren ein neues Projekt, das heißt Wohnen für Hilfe. Die Idee dahinter, junge Studierende ziehen bei alten Menschen ein und helfen ihnen in ihrem Alltag. Dafür dürfen sie dann mietfrei bei ihnen wohnen und müssen nur die Nebenkosten bezahlen. Die Studierenden packen dann im Garten mit an oder helfen am Computer und vor allem leisten sie älteren Menschen Gesellschaft. Unsere Reporterin Lara Schehada hat eine solche Wohngemeinschaft besucht.
Ein Riesenhaus, gepflegte Gegend, ein schöner Vorgarten. Hier im Stadtteil Kirch-Dittmold wohnen eigentlich eher wenige Studenten. Aber schon seit 4 Semestern ist die Studentin Sarah Tamusra hier zu Hause. Neben ihrem Namen steht auf dem Klingelschild auch der des 84-jährigen Hausbesitzers Kai Boltzmann.
Ich lebe in diesem Haus auf 250 Quadratmetern. Ich habe eine sehr schwere Zeit hinter mich gebracht, weil meine Frau Alzheimer hatte 10 Jahre lang. Das hat mich in ein tiefes Loch gestürzt. Naja, und dann kam irgendwann Sarah in die Quere und seitdem geht's an sich schon besser. Also wir frühstücken meist zusammen morgens, ab und zu kocht sie.
Manche Senioren brauchen Hilfe im Garten, andere eben in der Küche. Wohnen für Hilfe, das ist die Idee des Projekts. Als Kind hat Karl Boltzmann noch den Krieg miterlebt. Jetzt lebt er in einer Zweier-WG. Der 84-Jährige freut sich vor allem über die Gemeinschaft. Sandra Parker vom AStA an der Uni Kassel ist für das Projekt mitverantwortlich.
Es ist Nachbarschaftshilfe und im Gegenzug dafür können halt die Studierenden mietfrei wohnen. Mir liegt es wirklich am Herzen, dass die älteren Personen auch mit jüngeren zusammenkommen. Und gerade hier in Kassel gibt es zwar keinen unbedingten Wohnungsmangel, aber die Wohnungen sind sehr teuer.
In Kassel ist der Wohnungsmarkt zwar weniger angespannt als in Metropolen wie Frankfurt, aber trotzdem kommen Anfang Oktober oft Studierende, die noch keine Wohnung haben, zu Sandra Parker, so wie Sarah Tamusra. Die Iranerin studiert seit 2 Jahren an der Uni Kassel. An ihrem ersten Tag stand sie ohne Wohnung da, bis sie Hilfe von Sandra Parker bekam.
Sie hat gesagt, sie kann mir Karl vorstellen und wenn es mir gefällt, dann kann ich bei ihm wohnen. Und als ich hier angekommen bin, da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Wie er mich aufgenommen hat, ich muss sagen, das hat mir echt geholfen, mich in einer neuen Kultur und auch an einem neuen Ort zurechtzufinden.
Sie unterhalten sich auf Englisch. Durch die Sprachbarrieren entstehen oft auch lustige Momente. Viele schreckt aber genau das ab. Missverständnisse und das Zusammenleben mit komplett Fremden. Dadurch ist auch die Nachfrage von beiden Seiten nicht so hoch. Etwa 25 Wohnungen hat Sandra Parker vermittelt. Für sie sind aber die Erfolgsgeschichten entscheidend.
Zum Beispiel eine Dame, die 2016 einen Studenten aufgenommen hat. Der kam aus Frankreich. Der hat bei ihr circa 2 Jahre gewohnt und dann ist sogar seine Freundin noch dazugezogen und da ist ein sehr gutes Verhältnis entstanden und die haben jetzt sogar noch Kontakt.
Und auch bei Karl Boltzmann und Sarah Tamusra ist über das Zusammenwohnen eine Freundschaft entstanden.
Sarah ist nicht nur bei mir anerkannt, sondern auch von meiner gesamten Familie. Sie ist Mitglied der Familie. Ja, sie adoptiert als ältestes Enkelkind.
Und jetzt zum neuen Semester haben sie ihren Vertrag sogar nochmal um 2 Jahre verlängert.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.